Wir kommen in der Predigt zu einem Vers im Buch Sprüche. Wir sind im Vers 10 vom Kapitel 18 der Sprüche heute Abend. Sprüche, eine Ansammlung. Viele Kapitel sind einfach, sie scheinen wie eine lose Ansammlung zu sein von Sprichwörtern, von einzelnen Sprüchen. Und viele von sind vom König Salomo. Und auch dieser Teil vom Buch Sprüche ist mittendrin in den Sprüchen Salomos. Und wir lesen ein Vers nur. Und die Predigt fokussiert auf diesen einen Vers. Aber wir werden den Vers genau anschauen. Wir werden praktisch jedes Wort kurz auseinandernehmen, uns einprägen. Es ist eigentlich so, da könnten wir, hoffe ich, alle am Ende dieser Minuten, am Ende der Predigt, diesen Vers auswendig können. Ich hoffe, das wird gelingen. Wir lesen, wir beten zuerst und dann lesen wir diesen Vers. Vater, danke für dein Wort. Wir machen gerne dein Wort auf und wir wollen gerne hören, was du uns zu sagen hast aus deinem Wort. Hilf uns, Herr, zu verstehen. Hilf uns, die Anwendung zu wissen, die Anwendung zu finden für unser Leben. Hilf uns, unseren Herrn Jesus Christus auch besser kennen und lieben zu lernen. In seinem Namen bitten wir. Amen. Sprüche 18, Vers 10, nach Elberfelde, so: Ein fester Turm ist der Name des Herrn. Zu ihm läuft der Gerechte und ist in Sicherheit. Ein fester Turm ist der Name des Herrn. Zu ihm läuft der Gerechte und ist in Sicherheit. Das ist ein recht kurzer Predigttext. Wir werden im Verlauf der nächsten Minuten einige weitere Bibelstellen anschauen. Einige Verse werde ich euch geben, weil diese Vers ist nicht neu oder neuartig oder eigenartig. Steht in der Bibel, im Kontext der Bibel, und man kann viele Bezüge nehmen zu anderen Wahrheiten, zu anderen Bibeltexten. Das werden wir tun und das hilft uns, denke ich und hoffe ich, dass wir auch die Worte in diesem Vers ins Herz aufzunehmen, besser zu kennen und vielleicht morgen, nächste Woche, noch zu wissen, wie dieser Vers ist und was drin steht. Es handelt um den Namen des Herrn. Das ist irgendwie Thema heute Abend. Das war Thema bei den Katechismusfragen und ist auch Thema, großes Thema in diesem Vers. Ein fester Turm ist der Name des Herrn. Was ich tun werde, also wir werden ein paar Minuten lang über den Namen des Herrn denken, was es heißt, was es ist. Und dann werden wir schauen, in der zweiten Hälfte etwa, werden wir schauen, wie dieser Name ist. Weil dieser Vers gibt uns drei Beschreibungen, drei Stichworte, wie wir diesen Namen verstehen können, was es für uns bedeutet. Die stehen schon hier, diese drei Punkte. Fester Turm, der Gerechte läuft dahin. Und ist in Sicherheit. Aber der Name des Herrn, was ist der Name des Herrn? Der Herr selber, Gott, hat, vielleicht kann man sagen, viele Namen. Wenn wir in der Bibel lesen, dann lesen wir viele Namen für den Herrn. Aber wir lesen auch, dass der Herr in der Bibel steht, der Name des Herrn ist wie ein Paket. Wie ein Begriff für sich. Es ist nicht nur, dass der Herr einen Namen hat. Er hat viele Namen, mit denen er uns seine Natur, sein Selbst offenbart hat. Der Name des Herrn ist aber ein wichtiger Begriff für sich. Aber was ist ein Name? Ein Name ist ganz einfach. Die Kinder haben Namen, vielleicht mehr als einen Namen. Du hast einen Namen. Was ist dein Name? Ja, genau. Ja. Du hast einen Namen, das ist deine Kennzeichnung. Wenn jemand Ephesio ruft, dann wissen wir, er meint dich. Das ist, wie wir jemanden benennen, etikettieren sozusagen. Ein Erkennungszeichen. Ich heiße Jeff oder Jeffrey. Und als ich geboren wurde im Spital in England, in einem relativ großen Spital damals, da hat man kurz nach der Geburt, so sagt man mir, so ein Papierarmband draufgetan mit dem Namen vielleicht Baby Holder oder Jeffrey Holder draufgetan. Das war ich und dann hat man mich dann in das kleine Bett gelegt, weil es gab so viele Babys, dann wollte man nicht verwechseln, dass ich mit dem Baby vom Nachbarn verwechselt wurde. Ich musste irgendwie gekennzeichnet werden, dass man nicht verwechselt, dass es keine Verwechslung, Konfusion gibt. Alessandro hat eine Liste von Leuten gemacht, die beim Einrichten des Saales helfen. Und heute auf dieser Liste steht Jeff. Und somit weiß alle, dass Jeff heute dran ist, um am Morgen früh mit dem Einrichten zu helfen. Und nicht Ephesio oder nicht Gerda oder nicht Ravinde oder nicht Lito heute. Jeff ist dran. Es ist wie eine Bezeichnung, eine ganz einfache Bezeichnung. Aber ein Name bedeutet mehr. Es ist auch eine Beschreibung von dieser Person, was diese Person ist und was diese Person für uns bedeutet. Also ist mehr als nur eine bedeutungslose Reihe von Buchstaben oder Zahlen. Ich meine, Alessandro hat nicht meine AHV-Nummer aufgeschrieben. Das würde mich auch kennzeichnen, aber das ist nicht schön. Aber das würde mich auch eindeutig bezeichnen. Wir kennen Passworte aus dem Leben, ne, am Computer, Passworte im Telefon. Das sind auch eindeutige Erkennungszeichen. Aber ich heiße nicht und will nicht heißen Groß D, Klein J, 6, 7, Bindestrich, 5, 4, Fragezeichen. Das ist sinnlos, das will ich nicht als Name. Mein Name hat eine Bedeutung. Meine Eltern haben gedacht, Jeffrey ist ein schöner Name. Zum Glück finde ich das auch. Nicht schlecht. Jeffrey ist ein schöner Name, hat eine Bedeutung. Die Bedeutung übrigens kommt, denke ich, vom deutschen Gottfried, der Friede Gottes. Deswegen hat es ein O drin, in der richtigen englischen Buchstabierung. Hat eine Bedeutung, hat eine Assoziation, deswegen haben wir Namen. Liebespaare, Ehepaare nennen sich vielleicht Liebling oder Schatz oder Amore, hören wir auch im Italienischen. Das ist auch eine Art Name. Das bedeutet, das gibt eine Bedeutung in diese Person. Das heißt nicht einfach du. Eine Bedeutung, etwas vom Herzen wird da in diesem Wort, in diesem Namen eingebaut. Und das ist auch so in der Bibel, wie ihr sicher gemerkt habt. Namen haben in der Bibel eine Bedeutung, vor allem im Alten Testament, im Hebräischen. Ein paar Beispiele, ganz am Anfang der Bibel, Adam. Adam ist nicht nur ein Name, Adam bedeutet Boden oder Erde. Und er wurde aus der Erde gemacht, aus dem Erdboden wurde Adam geschaffen. Und dieser Mensch hieß Adam. Abraham, Vater von vielen. Ein Lieblingsname von mir, Mahashalal Hashbaz. Kennt ihr Mahashalal Hashbaz? das ist der Sohn von Jesaja, dem Propheten. Und der Herr hat Jesaja gesagt, du musst deinen Sohn nennen Maher Shalal Hashbaz. Und das bedeutet, muss schauen, das bedeutet Eilebeute rasch geraubt. Etwas komisch, aber das war eine Botschaft für die damalige Zeit. Und Jesaja als Prophet musste seinen Sohn einen ganz komischen Namen geben im Hebräischen, um diese Botschaft weiterzugeben. Einige deutsche Bibeln haben übrigens, es steht nicht Maher Shalal Hashbaz, es steht Eilebeute rasch geraubt, weil sie das sofort übersetzen für uns. Und Jesus selber, der Name Jesus, Jehoshua im Hebräischen, Aramäischen, heißt der Erlöser, der Erretter. Warum? Wir lesen im Matthäus-Evangelium, weil er wird sein Volk von seinen Sünden erretten. Deswegen heißt er Jesus, Jehoshua. Das ist kein Zufallsname. Und dann, es geht weiter. Eine besondere Verwendung von dieser Bedeutung ist, dass wir eine Autorität, eine Macht in diesem Namen einbauen. Wir investieren eine Autorität im Namen von jemandem. Zum Beispiel, man könnte, wie oft habt ihr gehört, im Namen vom Schulrat begrüße ich euch zu dieser Elternsitzung oder was auch immer wir für Gruppierungen und Meetings haben. Im Namen Ihrer Majestät, der Königin, bist du festgenommen. Der Name hat eine juristische, eine Autorität. Und wir sagen das auch heute noch, der Name im Namen vom. Und das gibt ein Befugnis, eine Erlaubnis. Da kommt eine Autorität mit diesem Namen, wenn ich mit diesem Namen Herr antrete. Nun, wer hat mehr Macht im Himmel und auf Erde als unser Gott? Das heißt, Gottes Name im Namen vom Herrn, höher gibt's nicht. Mehr Macht, mehr Bedeutung, mehr Autorität gibt es nicht als im Namen unseres Herrn. Und das ist wichtig zu wissen, dass dieses Wissen steht dann hinter diesem Gebot, das wir gelesen haben, dass wir das nicht leichtfertig missbrauchen sollen. Das ist etwas großartig, Herrliches, Schwerwiegendes in diesem Namen. Und durch die ganze Bibel hindurch lesen wir nicht nur die verschiedenen Namen von Gott, sondern wir lesen diesen Begriff, den Namen des Herrn. Durch die ganze Bibel, das kommt ganz früh vor, wenn ihr wissen wollt, im Genesis 1. Mose Kapitel 4, Vers 26, es heißt dann, wer die Söhne von Adam und Eva waren. Und da heißt es, und auch Seth wurde ein Sohn geboren und er nannte ihn Enosch. Und damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Interessant, schon so früh. Und so durch die ganze Bibel, durch Tora, Propheten, Weisheitsliteratur, durch das ganze Alte Testament ins Neue Testament lesen wir vom Namen des Herrn. In den Evangelium zum Beispiel, als Jesus gegen Jerusalem kam auf dem Esel, was haben die Leute zugerufen? Wisst ihr noch? Hosanna! Hosanna dem Sohn Davids, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Dieser einfach aussehende Mann, Jesus, nicht auf einem riesigen, majestätischen Pferd, sondern auf einem Esel, der kommt gegen Jerusalem, aber im Namen des Herrn. Und das haben die Menschen gewusst und zugerufen. Das ist die Autorität von unserem Herrn Jesus Christus. Und auch übrigens finden wir nicht nur Name des Herrn im Alten, im Neuen Testament. Wir finden dann, wie wir vielleicht erwarten würden, im Namen Jesu. Es wird auch explizit so ausgeschrieben, im Namen Jesu. Zum Beispiel der Apostel Petrus. In der Apostelgeschichte, relativ früh in der Apostelgeschichte, als er den gelähmten Mann heilte, Kapitel 3 oder 4, der Gelähmte schrie um Hilfe, wollte Geld eigentlich. Und Petrus hat gesagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Und er hat dem Gelähmten gesagt, im Namen von Jesus von Nazareth, steh auf. Und der Mann stand auf. Der Gelähmte wurde geheilt, konnte aufstehen und herumspringen. Und ich will nicht verpassen zu lesen, was wir im Philipper 2 lesen, wo Paulus wahrscheinlich eine alte Hymnus wiedergibt. Philipper 2, Vers 9, da steht Name wiederholt, wichtig. Darum hat Gott ihn, Jesus Christus, Jesus, der sich erniedrigt hatte, auf die Erde gekommen ist, darum hat Gott ihn auch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, der über jeden Namen ist. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Da sehen wir die Autorität, die Macht in diesem Namen von Jesus Christus. Jedes Knie wird sich beugen in dem Namen. Und wir bitten Gott auch, wie wenn wir beten, sagen wir oft in unseren Gebeten, oft am Schluss, so bitten wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und Jesus selbst hat uns gelehrt zu beten, Vater unser. Und er hat uns gelehrt, Gott mit einem bestimmten Namen anzureden. Wie fängt dieses Gebet an? Vater im Himmel, unser Vater im Himmel. Wir dürfen Gott Vater nennen, das ist ein Name, aber Jesus geht weiter, gleich im gleichen Atemzug. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name. Gott offenbart sich mit Namen. Er hat verschiedene Namen, verschiedene Bezeichnungen in der Bibel. Wir kennen sicher viele, ihr kennt sicher viele in der Bibel. Gott stellte sich Mose zum Beispiel vor, das lesen wir im 2. Mose Kapitel 3. Gott stellte sich Mose vor in dem brennenden Busch. Und als Mose sagte, wer bist du, wer sollte ich sagen, den Israeliten sagen, der das sagt? Und Gott sagte, ich bin. Er nannte sich, ich bin. Und sein Bundesname, Jahwe, ist eine Variation von diesem ich bin. Elohim, El Shaddai, das sind hebräische Namen, die wiederholt in der Bibel vorkommen. El Shaddai, Herr der Herrscharen. Oder längere Begriffe, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist Gottes Name. Adonai, der Uralte, ist ein anderer, der Uralte oder Hochbetagte, wie es manchmal übersetzt wird in Daniel 7. Und Jesus selber hat auch viele Namen als Gott, als Gottes Sohn, hatte viele Namen. Er heißt Sohn Gottes, Jesus, wie wir gehört haben, Er heißt in der Prophetie auch Friedefürst, zum Beispiel. Wunderbarer Ratgeber. Und dann Lamm Gottes. Der Menschensohn. Jesus selber hat oft von sich gesprochen als der Menschensohn. Beschreibungen auch, wie er ist, wie seine Funktion ist für uns. Brot des Lebens. Ich bin die Türe. In der Offenbarung auch, Offenbarung 19, treu und wahrhaftig genannt dieser, der vom Himmel kommt, auf dem weißen Pferd. Diese verschiedenen Namen für Gott, für Vater und Sohn, die beschreiben ihn und beschreiben seine Natur auf verschiedene, auf unterschiedliche Art und Weise. Und jeder Name hebt ein anderer Aspekt seines Charakters hervor. Der Name des Herrn also beschreibt den Charakter von Gott und wie wir als Menschen Gott erleben können. Wir erleben Jesus, wir können ihn als Friedefürst erleben, als Brot des Lebens, als Erretter. Und ich finde, ein einzelner Name, ein einziger Name kann kaum den Charakter von Gott als Ganzes alleine umfassen. Es gibt sehr viel. Gott ist, ich hebe jetzt die Bibel, dass Gott ist drin, Gott offenbart sich. Man kann sagen, das ist der Name Gottes drin. Der Name Gottes als Begriff, als Paket ist so wichtig. Als Bezeichnung, als Autorität, als Macht, dass wir das speziell gewichten und lieben und heiligen. Ist es nicht erstaunlich? Einerseits ist Gott so unfassbar groß, so viel größer als wir, dass wir ihn nicht einfach benennen können. Aber trotzdem, Gott ist gut. Gott liebt die Welt. Er hat sich offenbart. Und er hat einen Namen offenbart, verschiedene Namen. Er hat doch einen Namen. Wir dürfen zu ihm rufen. Dieser Vers in der Sprüche 18, 10 hat also schon eine wichtige Bedeutung. Es kommt einfach nicht aus dem Nichts, hat einen Kontext im ganzen Bibel, spricht vom Namen des Herrn. Nicht leichtfertig, nicht aus dem Nichts, sondern hat schon eine große Bedeutung für uns, die wir diesen Vers lesen und hören. Ich wollte also etwas ausführen und uns zu denken geben, was es heißt, der Name des Herrn. Und jetzt werden wir den ganzen Vers anschauen und diese drei Punkte in der zweiten Hälfte, diese drei Punkte etwas ausmalen. Wisst ihr noch, wie ist der Name des Herrn? Was steht in unserem Vers? Ah, da. Ja, es gibt viele Bezeichnungen. In diesem Vers, den wir gelesen haben, in Sprüche. Ein fester Turm. Ich glaube, dieses Bild irgendwann mal schon gezeigt. Es ist ein Turm. Ein fester Turm. Eine Burg. Eine Burg. Nicht so ein Turm. Das ist kein fester Turm. Das ist eine Tafelburg. Das ist ein fester Turm. Aus Stein. Groß. So ist der Name des Herrn. So steht es in diesem Vers, ein fester Turm. Oder in einer anderen Übersetzung, Luther sagt auch, wir werden Luther singen nachher in seinem Lied, eine feste Burg. Eine feste Burg ist unser Herr. Sein Name, sagt unser Vers, ist ein starker Turm oder einer festen Burg. Könnte man sagen, also Gott heißt starker Turm, könnte ich beten und sagen, lieber fester Turm? Ich denke, das wäre nicht falsch, weil Gott sagt, sein Name ist ein fester Turm. Aber es heißt viel mehr als das. Dieser Vers sagt, dass der Name des Herrn, also der das ganze Paket, der Name des Herrn ist wie ein fester Turm. Überlegen wir uns, was ist gut oder schön oder bedeutungsvoll an so einem Turm? Wie ist dieser Turm, den ich gerade gezeigt habe? Ist groß, ist sichtbar, ist ein Zeichen für was? Für Schwachheit? Nein, ein Zeichen für Macht. Wenn ein Herrscher eine starke Turm baut, dann zeigt er der ganzen Umgebung, ich bin hier, ich bin der Große, ich bin der Mächtige, ihr seid da unten. Ihr könnt nicht so leicht ohne weiteres zu mir. Es ist hoch, es ist ein hoher Turm, es überragt alle Probleme des Alltags, könnte man sagen. Hier auf dem Turm, hier überblicke ich alles andere. Es ist auch beständig ein starker Turm, in diesem Bild, diese Burg. Diese Burg besteht seit Hunderten von Jahren. 1000 wäre vielleicht zu viel gesagt, aber sehr, sehr lange. Ein starker Turm bleibt, ist beständig. Dieser Turm ist in 2 Minuten fertig. Dann ist er weg. Aber der steinerne, starke Turm bleibt, ist beständig, wie wir sagen. Bietet Sicherheit. Wenn du in diese Burg gehst und dich versteckst, dann bist du sicher. Es ist ganz schwierig, dich zu fangen dann, wenn du dich versteckst in dieser Burg. Und so, sagt unser Vers, so ist der Name des Herrn, so ist unser Gott, so können wir ihn verstehen. Er ist stark und sichtbar. Er ist stark, zum Beispiel ein Vers, ich habe gesagt, ich bringe einige Verse. Im Deuteronomium, im 5. Mose 10, Vers 17 zum Beispiel. Denn der Herr, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, mächtige und furchtbare Gott. Gott ist auch sichtbar. Er gibt sich der Welt zu kennen. Wir können über ihn erfahren. Er hat uns sein Wort gegeben. Gott selber ist sichtbar, zum Beispiel Psalm 77. Du bist Gott, du bist der Gott, sagt der Psalmist, der Wunder tut. Du hast deine Stärke kundgetan unter den Völkern. Du versteckst nicht deine Macht, Herr Gott. Du zeigst das in der Welt. Es ist sichtbar. Und so sein Name. Und es heißt auch so, dass wenn wir uns in seinem Namen treffen, als Gemeinde, als Kirche, wir sind in seinem Namen auch wie ein starker Turm. Wir sind stark und sichtbar in der Welt. Die Kirche, die Gemeinde Jesu Christi, wenn wir zusammenkommen im Namen des Herrn. Und was sagte Jesus, Matthäus 16, 18? Ich werde meine Gemeinde bauen, meine Kirche werde ich bauen, sagte Jesus. Und das Haar des Pforten, also das Tor der Hölle, das Haar des Pforten werden sie nicht überwältigen. Nichts kann die Kirche überwältigen. Das ist meine Kirche in meinem Namen gebaut. Und dass die Kirche sichtbar ist, das lesen wir überall in der Bibel. Also 2 Stellen werde ich erwähnen. Im Neuen Testament, im Römer 8 zum Beispiel. Die Herrlichkeit, der Paulus spricht von den Kindern Gottes, von den Kindern Gottes, von Gläubigen, von der Gemeinde. die Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Jesus schreibt und spricht und schreibt an die Gemeinden in der Offenbarung, an die sieben Gemeinden. Und er sagt jeder Gemeinde, wer überwindet, wird zum Beispiel, wird mit mir auf meinen Thron sitzen. Viel sichtbarer als das kann es nicht werden am Ende der Zeit, dass man mit dem Herrn auf dem Thron sitzt. Ein Pfeile sein im Tempel meines Gottes wird mit weißen Kleidern angetan werden. Weiße Kleidungen haben eine Bedeutung, aber die sind auch sehr sichtbar. Wird Macht haben über die Heiden. Das sind Kapitel 3 und 2 aus der Offenbarung. Also, das war der erste Punkt. Gottes Name, der Name des Herrn ist ein starker Turm. Was ist der nächste Punkt? Was steht in unserem Vers? Der Gerechte läuft dahin. Der Gerechte läuft dahin. Nun, ein starker Turm, so wie diese Burg, der könnte gut stark sein, gut sichtbar sein, aber das heißt nicht, dass wir es tatsächlich schaffen, dorthin zu kommen. Er könnte zu weit weg, wir könnten das nie erreichen. Nein, Gottes Name ist erreichbar. Gottes Name, Gott selber ist erreichbar. Wir können dahin. Der Gerechte läuft dahin zu diesem Burg. Das heißt, der Name des Herrn ist nicht irgendwie weg, abgeschottet, verboten, dürfen wir nicht anschauen, dürfen wir nicht sagen. Der ist da. Wir dürfen dazu laufen. Wir dürfen den Namen des Herrn anrufen, zurufen, preisen. Wir dürfen den Namen des Herrn verkündigen, ausrufen. Und viele Menschen in der Bibel, in der biblischen Zeit, haben im Namen des Herrn Dinge gebaut, mit Steinen aufgehäuft, Turm, ein Altar, ein Tempel, alles im Namen des Herrn. Etwas tastbar, Erreichbares. Und merken wir in diesem dritten Gebot, das wir gelesen haben, es heißt nicht, dass wir nie Gottes Namen sagen sollen. Wir sollen den Namen nicht missbrauchen, nicht entweihen, aber wir dürfen zu Gott kommen, wir dürfen seinen Namen nennen, wir dürfen ihn zurufen. Wir erkennen auch hier in diesem unserem Vers, dass der Gerechte läuft dahin. Interessant, es ist nicht so, dass einfach irgendein Mensch zu diesem Turm läuft. Der Gerechte läuft dahin. Die richtigen Personen sozusagen, der Gerechte, die richtige Person kann dorthin laufen im Namen des Herrn. Das ist für den Gerechten ein schönes Ziel. Er will dorthin. Es gibt auch Menschen, die nicht dorthin wollen. Die wollen nicht zu diesem Turm. Wir hatten vorhin im Psalm 102 gelesen, in einem Vers, dass die Heiden, die Nationen, werden den Namen des Herrn fürchten. Und ich denke, das ist keine gesunde Ehrfurcht, das ist wirklich eine Angst, die sie haben vor dem Herrn in dieser ersten Instanz. Alle Könige der Erde werden deine Herrlichkeit befürchten. Weil Gott so groß ist, er ist eine Konkurrenz für die Herrlichkeit der Könige der Erde, für die Nationen. Aber der gerechte Mann, der kann und soll zu Gott laufen, zu ihm kommen. Wer ist der Gerechte, also in diesem Vers? Es ist die Person, die Gott gerecht macht. Er macht diese Person richtig. Gott berechtigt ihn zu kommen. Und wir wissen, nicht wahr, dass wir durch Jesus Christus gerecht geworden sind. Jesus berechtigt uns, zu Gott zu kommen, zu diesem Turm zu kommen. Weil nur Jesus ist wirklich gerecht. Jesus ist der Gerechte, aber durch seine Gerechtigkeit, durch unseren Glauben an ihn, sind wir auch gerecht und können zu diesem Turm. Wir können dahin laufen, zu Gott in seinem Namen. Und ich möchte kurz hinweisen auf Verse im Hebräer 4. Hebräer ist stark mit der Botschaft, dass was Jesus für uns ist, dass Jesus unsere Sünden weggenommen hat, dass Jesus uns gerecht macht. Und im Hebräer 4 und die Verse 14 bis 16 zum Beispiel heißt es davon, dass Jesus unser großer hoher Priester ist. Er hat unsere Sünde weggetragen. Und dann heißt es, deswegen durch ihn dürfen wir freimutig zum Thron der Gnade hinzutreten. Das ist genau das, was wir in diesem Vers in den Sprüchen lesen. Wir dürfen als Gerechte in Jesus zum Thron Gottes hinzutreten. Wir laufen hin zu dieser Burg, zum Namen Gottes. Wir müssen keine Angst mehr haben. Wir schaffen es. Gott bringt uns zu diesem Turm. Und Jesus selber sagt es so, zum Beispiel in Johannes 6, Vers 37 sagt Jesus, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Wird zu mir kommen. Diejenigen Menschen, die vom Vater an den Sohn geschenkt worden sind, gegeben worden sind, die werden zu mir kommen. Der Gerechte läuft dahin. Und wer zu mir kommt, sagt Jesus, den werde ich nicht hinausstoßen. Den werde ich nicht hinausstoßen. Der kommt zu mir und der ist mein. Der Gerechte läuft dahin. Also der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft dahin. Das haben wir praktisch den ganzen Vers schon. Und was ist der letzte Teil? Und ist sicher oder in Sicherheit. Das ist der letzte Punkt. Und eigentlich diese Sicherheit, dass es ganz sicher ist, dass wir sicher ankommen und gerettet und vertrauen, dass uns nichts mehr passieren kann, diese Sicherheit ist sicher, ist garantiert durch den Namen des Herrn. Alles, was wir bisher gesagt haben, geht eigentlich auf diesen Punkt zu. Dieser starke Turm, dass der Gerechte dorthin laufen kann, das gibt diese Sicherheit. Aber es ist gut, dass wir einen Moment lang innehalten und uns erfreuen an diese wunderbare Tatsache, dass das Sicherheit ist. Weil manchmal sind wir, müssen wir zugeben, unsicher. Nicht wahr? Im Leben, im Glaubensleben, was wir mit dem Namen des Herrn anfassen sollen. Was bedeutet das für mich? Und in der Gerechtigkeit von Jesus Christus kann man dorthin und Sicherheit finden. Man wird sicher sein. Der Herr ist sicher und sein Name garantiert dafür. Interessanterweise im Hebräischen, das Ende von diesem Vers im Hebräischen ist ein Wort. Ist in Sicherheit und ist in Sicherheit oder ist sicher im Hebräischen ist ein Wort. Manchmal wird sehr viel in einem Wort eingepackt. Und ich interessiere mich auch für diese Worte. Und ich habe gemerkt, das gleiche Wort kommt dann gerade im nächsten Vers, im Vers 11 von von Sprüchen 18. Und das ist sicher nicht Zufall. Und das gibt einen Kontrast und das hilft uns zu verstehen, was diese Sicherheit ist. Lesen wir vielleicht die zwei Verse. Vers 10 nochmal, dann müssen wir praktisch nicht mehr auf den Text schauen. Wir wissen, ein starker Turm ist der Name des Herrn. Der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Vers 11, das Vermögen des Reichen ist seine feste Stadt und wie in eine hochragende Mauer in seiner Einbildung. Ist fast wie ein zufälliger nächstes Sprichwort. Der reiche Mann, der hat so viel Geld, er baut damit mit diesem Geld eine feste Stadt und er hat eine riesengroße Mauer und so ist er sicher. Aber das ist Einbildung. Das ist nicht wirklich so. Das ist Fantasie, sagt dieser Vers. Und in der originalen Sprache im Hebräischen ist dieses Wort hohe oder hochragende, diese Mauer, diese hohe Mauer, das ist das gleiche Wort wie sicher in dem Vers 10. Das sieht man nicht unbedingt schnell im Deutschen, aber das ist so. Und das ist ein großer Kontrast. Im Vers 10 haben wir die Sicherheit, die absolute, doch Sicherheit vom Namen des Herrn. Und im Vers 11 wird gegenübergestellt die fantasievolle, nicht echte Sicherheit von Menschen. Ein Mensch kann viel Geld haben, kann reich sein, er baut viel auf. Er meint, er hat selber eine Mauer aufgebaut, die wirklich groß und stark ist. Aber das ist nicht so. Das ist nur Einbildung. Das ist der Kontrast. Wenn du Sicherheit willst, wenn du Sicherheit willst, tief im Innern, im Leben, im Herzen, in der Ewigkeit, das findest du nur im Namen des Herrn. In Jesus Christus, in Gott, unserem Vater, findest du nur im Namen des Herrn. Das ist die Sicherheit. Auf welche Sicherheit zählst du für dein Leben? Hast du Vertrauen in diese Sicherheit des Herrn im Leben und im Sterben? So heißt es oft im Heidelberger, im Katechismus. Trost im Leben und im Sterben. Sicherheit im Leben und im Sterben haben wir im Herrn. Und Hebräer nochmal, der Schreiber an die Hebräer, schreibt etwas ganz Schönes. Er spricht von einem sicheren und festen Anker der Seele. Ein sicherer und fester Anker der Seele. Hebräer 6, 19. Das ist die sichere Hoffnung, der Zuflucht bei Gott. Wie lautet unser Vers zum Abschluss? Ein fester Turm ist der Name des Herrn. Der Gerechte läuft dahin und ist sicher. Amen. Vater, wie dankbar wir sind, dass du dich offenbarst, dass wir einen Namen des Herrn haben, der stark ist, dass wir kennen dürfen, wohin wir gehen können, wo wir sicher sind. Danke, Herr, für die Erinnerung auch heute Abend in diesem einen kurzen Vers, dass alles diese Information eingepackt, das so tröstend ist, so wichtig ist zu wissen. Und wir möchten bitten, Herr, dass du, lass uns das nicht vergessen. Lass uns diese kommenden Woche immer wieder darüber nachdenken, was es heißt, in Jesus Christus, in seine Gerechtigkeit zu dir zu kommen. Starke Zuflucht zu haben und Sicherheit zu haben im Leben und im Sterben. Wir danken dir. Amen.